Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ich grüße Sie, ich grüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Das ist wunderbar, dass wir so miteinander verbunden sein dürfen, hier in der Martini-Gemeinde in Bremen und dann in Deutschland oder womöglich weltweit über das Internet. Und da sitzt ihr jetzt heute Morgen hier in der Kirche oder zu Hause in eurer Wohnung, in eurer Bude, am Telefon, vor dem iPad oder Computer. Und da geht euch allen miteinander natürlich so manches durch den Kopf. Alles Mögliche. Wahrscheinlich. Viele von uns fragen sich, was wird werden? Mit der Wirtschaft, mit der Zukunft, mit der Gemeinde, mit dem Pastor. Das ist ja alles nicht so einfach. Da braucht man ja nur bei euch auf der Internetseite im Gemeindekalender zu gucken, wer am 30. August predigen wird, und dann steht da hoffentlich Olaf Latze. Ihr Lieben, das ist ja auch alles in unserem Land nicht so einfach. Die wirtschaftlich Interessierten unter uns denken an die unglaublichen Schuldenpläne Deutschlands, der EU. Und auf einmal können wir uns wieder vorstellen, was Jesus meinte, als er von Teuerungen, die da kommen werden, sprach: Inflation. Und jetzt sitzt ihr hier und fragt euch, was wollen wir eigentlich als Gemeinde in dieser großen Stadt tun? Was wollen wir da eigentlich als paar Christen in diesem Land tun? Was wollen wir denn jetzt eigentlich tun? Was können wir denn überhaupt tun? Und manche von uns sind schon dabei, heimlich zu resignieren. Wir können uns ja überhaupt nicht mehr vorstellen, was werden soll. Es geht doch, so sagen manche, alles nur noch bergab. Ja, ganz offensichtlich gehen wir durch schwierige Zeiten. Ja, ganz offensichtlich, politisch, wirtschaftlich, coronamäßig, freiheitsmäßig. Wir als Kirchen und Gemeinden können ja noch gar nicht mal absehen, was auch nur die allernächste Zukunft überhaupt bringen wird. Aber, und das ist jetzt schon das Evangelium für uns heute Morgen, aber über all dem Schweren dieser Zeit und dieser Welt, und durch das gehen wir auch als Gemeinde, über all dem Schweren ist den Christen eines klar: Wir haben Hoffnung. Wir sind Nachfolger Jesu Christi, des auferstandenen Herrn, und wir wissen, weil Jesus lebt, besteht kein Grund zur Resignation. Denn als Gemeinde Jesu, als einzelne Christen, stehen wir unter einer großartigen Zusage. Denn jetzt, heute Morgen, auch vor uns, steht dieser Herr Jesus Christus in seinem Wort. Und wir wollen hören auf den Predigttext aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5, der Vers 13. Jesus spricht: Ihr seid das Salz der Erde. Amen. Herr, jetzt bitte rede du doch so deutlich mit uns, dass sich bei uns in unserem Leben Dinge klären und wir unsere Identität ganz in deiner Zusage und Berufung festmachen. Amen. Noch einmal die gute Nachricht unterstrichen: Es besteht kein Grund zur Resignation. Wir Christen stehen unter einer gewaltigen Zusage: Wir sind Salz der Erde. Mit anderen Worten, unser Leben wird nicht vergeblich sein. Wie Salz werden wir als Christen, als Gemeinde, unsere Wirkung entfalten. Eine Wirkung, die die Welt um uns her so dringend braucht wie nichts anderes. Wir Christen sind für diese Welt so entscheidend wichtig, weil wir die einzigen sind, die ihr das Heil zu ihrer Rettung verkünden dürfen. Das ist unsere Berufung, ihr Lieben. Salz der Erde sein, Licht der Welt sein. Ihr, also du, Marianne, du, Paul, du, Markus, ich, wir alle miteinander sind das Salz der Erde. Und der das sagt, ist Jesus, nicht irgendeiner. Und auch unsere Sorgen und Fragen kommen natürlich in diesem Wort zur Sprache. Denn Jesus sagt, all das, was euch so Not macht, was euch beschäftigt, all das, das habe ich im Blick. Und Jesus sagt, das muss doch alles so sein. Jesus macht uns nichts vor. Diese Welt, diese Erde ist so, wie sie ist, finster und korrupt. Das ist so, sagt Jesus. Und dann sagt Jesus, dass da ein ganz scharfer Kontrast ist. Ein ganz scharfer Kontrast zwischen euch, dem Salz, zwischen euch, dem Licht und dieser Erde und dieser Welt. Und das müssen wir jetzt miteinander zu verstehen versuchen. Das ist der erste Gedanke, da ist ein ganz gewaltiger Kontrast. Warum ist das so? Und da müssen wir jetzt ein bisschen weiter ausholen. Es geht hier um einen Grundkonflikt, der in der Bibel von der ersten bis zur letzten Seite beschrieben wird. Es geht darum, dass diese Welt eine verrückte Welt ist, eine Welt, die Gott sogar noch vom Horizont weggewischt hat. Und so liegt, und das sagt die Bibel deutlich, so liegt Finsternis über der Welt. Aber in diese Finsternis hat Gott am Anfang und seitdem immer wieder hineingesprochen, es werde Licht. Und dann gibt Gott seine Ordnung. Ihr könnt das alles nachlesen im ersten Buch der Bibel. Aber der Mensch bricht diese Ordnung. Er isst von der verbotenen Frucht und Gott verflucht die Schlange und er setzt Feindschaft zwischen dem Teufel und der Welt und Feindschaft zwischen dem Sohn der Schlange und dem Sohn der Frau, damals Eva. Und dieser, so ist die Verheißung, dieser Sohn der Frau, der da kommen wird, wird dem Feind Gottes einmal den Kopf zertreten und dieser Feind wird diesem Sohn in die Ferse stechen. Das ist ein kosmischer Konflikt, der da beschrieben wird. Durch das ganze Alte Testament versucht Gott, der verworfene König, sein Volk aus der Finsternis herauszuretten. Und dann beginnt das Matthäusevangelium. Und da steht ja unser Predigtwort drin in diesem Matthäusevangelium. Dann beginnt das Matthäusevangelium mit einem Paukenschlag. Und da heißt es, dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids. Jetzt sagst du, Paukenschlag, wo soll der denn sein? Aber was Matthäus hier sagt, das bedeutet, dieser Jesus, der Sohn Davids, ist der verheißene Messias, ist der wahre König, der, der alles zurechtbringen wird, der Retter, der Heiland. Und Matthäus sagt, die königliche Abstammung, die zeigt sich hier, dieser Jesus ist Sohn des Königs David. Und dann berichtet Matthäus von der Ankündigung des kommenden Königs. Das ist so, wie wir das kennen. Da wird ein großes Trara gemacht, da werden Herolde ausgesandt, da wird proklamiert und das macht Johannes der Täufer. Er bereitet diesem König den Weg. Und dann kommt die Einsetzung dieses Königs und bei der Taufe ist eine Stimme aus dem Himmel, die Stimme Gottes zu hören. Dies ist mein lieber Sohn, beglaubigt. Und während das alles passiert, ihr müsst das mal nachlesen im Matthäusevangelium, geht gleichzeitig dieser Kampf weiter. Da ist Herodes bemüht, Jesus, das Baby, zu töten. Die Familie flieht nach Ägypten. Jesus wird in der Wüste versucht. Das ist ein Konflikt mit kosmischen Dimensionen. Die Offenbarung berichtet in Kapitel 12, es entbrannte ein Kampf im Himmel. Und doch baut Jesus sein Reich allen Schwierigkeiten, allen Problemen, auch in deinem Leben, auch in unserer Gemeinde, auch in unserer Stadt, auch in unserem Land, all dem zum Trotz, er baut sein Reich. Er kommt in sein Eigentum, immer wieder. Aber die Seinen nehmen ihn nicht auf. Er predigt unbeirrt, tut Buße. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und da geschieht das Wunder. Indem Jesus einlädt, Buße zu tun, umzukehren, heißt es auf einmal, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Und dann beruft er Simon, Andreas, Jakobus, Johannes. Dann zieht er umher, er lehrt, er predigt, er heilt. Er erlässt sein Gesetz, das Gesetz des Himmelreichs. Das ist unser Kontext hier, die Bergpredigt. Da erlässt dieser König seine Gesetze. Er geht dazu auf den Berg. Da sitzen sie nun, Matthäus und Johannes und Simon und Jakobus und Andreas und du und ich und hören zu. Und dann sagt er, selig seid ihr. Und ihr Lieben, was Jesus hier ansagt, das steht in einem absoluten Kontrast zu allem, aber wirklich auch allem, was in dieser Welt wichtig ist. Geistlich arm, Leid tragen, sanftmütig sein, wer würde das in dieser Welt sagen? Der helle ist, der wird was erreichen. Der sich durchsetzen kann, das ist jemand, der alles hat und kein Leid kennt. Das ist jemand, der erfolgreich ist und Jesus stellt das alles auf den Kopf. Und darum ist das so wichtig, dass wir auf die Bibel hören, weil die Bibel allein uns die Augen öffnet, so wie wir das in dieser Lesung gehört haben. Jesus durch sein Wort öffnet unsere Augen, dass wir die Wahrheit und die Wirklichkeit erkennen, wie sie wirklich ist. Darum ist die Bibel auch in den Verfolgungsländern so wichtig. Wir haben da so ein kleines Heftchen rausgebracht, wo wir einmal Zeugnisse zusammengestellt haben, wie wichtig verfolgten Christen das Wort Gottes ist. Die haben nichts anderes. Die klammern sich an dieses Wort und bringen dieses Wort Gottes einer feindlichen Welt. Und das ist deine und meine Berufung auch in Deutschland, Salz und Licht zu sein. Und dann wird in dieser Bibel etwas deutlich von dem unglaublichen Gegensatz zwischen Welt und Gemeinde. Und es wird dann etwas deutlich von der unvorstellbaren Kraft des Evangeliums. Ihr Lieben, es gibt keine Armut. Es gibt kein Leid. Es gibt keine Not, keine Schwierigkeit, keine Sorge. Es gibt kein Problem. Es gibt nichts, was dieser König Jesus Christus nicht wieder in Ordnung bringen könnte, auch in deinem Leben. Deine tiefste Nacht, deine größte Sorge, deine Angst, deine Sünde, deine Verkrümmtheit, da hinein will Jesus. Er sagt, er ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Diesem König ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und so fängt er an, mitten im Feindesland sein Kabinett zu bilden. Er beruft die Jünger, er beauftragt sie, er organisiert sein Reich. Ihr seid das Salz der Erde. Und so baut Jesus auch heute noch mitten in dieser Welt seine Gesellschaft, seine neue Gesellschaft, eine Kontrastgesellschaft. Das ist die Gemeinde. Jesus selbst wurde angeklagt. Da sind ja auch die Konflikte vorprogrammiert. Unausweichlich gibt es Widerspruch. Über Jesus wurde gesagt, er hetzt das Volk auf. Wie hat Jesus das gemacht? Die Anklage im Lukas-Evangelium lautet damit, dass er die Menschen lehrte. Volksverhetzung. Konflikte sind programmiert. Hier wird das Elend der Welt deutlich, unvorstellbar. Der König, der gekommen ist, zu suchen und zu retten, wird verworfen. Die Seinen nehmen ihn nicht auf und schließlich kreuzigten sie ihn. Ihr Lieben, bei der Verlorenheit der Welt geht es doch nicht um moralische Fragen. Es geht nicht um Ethik, es geht nicht um Heterosexualität oder um Homosexualität. Es geht um die absolute Verlorenheit des Menschen in Zeit und Ewigkeit. Wir sind abgestürzt, wir liegen am Boden. Aus eigener Kraft kommen wir aus dieser Not überhaupt nie wieder heraus. Unmöglich. Wir können uns nicht selber helfen. Die Bibel sagt, verlorene Leute, lest doch mal den Römerbrief, was Paulus da sagt. Wir sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Alle, der erfolgreiche Banker und der Obdachlose irgendwo vor dem Bahnhof, verlorene Menschen. Vor unserem Leben ist ein großes Minus ohne Jesus. Alle verlorene Menschen, die unglaubliche Verlorenheit der Welt. Und das haben du und ich in der Tiefe noch gar nicht verstanden, was das bedeutet. Das sagt Jesus ja, wenn er sagt, ohne mich geht nichts. Wir brauchen ihn. Wenn Jesus seine Jünger nicht herausgerufen hätte, dann wären sie doch alle noch im Elend und nicht auf dem Berg zu seinen Füßen. Wenn Jesus dich und mich nicht herausgerufen hätte, dann wären wir verlorene Menschen, gefangen und verkrümmt. Aber jetzt hat Jesus uns herausgerufen. Hast du diesen Ruf gehört? Weißt du um seine Einladung? Sonst hör ihn doch jetzt. Jesus ruft dich, komm heraus aus deinem Elend. Komm heraus aus deiner Sünde. Komm heraus aus Sünde, Not und Nacht. Jesus sagt, komm zu mir. Ich will dich erquicken. Und dann kannst du ihn aufnehmen. Gerade da, wo du sitzt am Computer oder hier in der Gemeinde, wenn du seine Stimme hörst. Herr, komm auch in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Mach du alles neu. Das brauche ich. Amen. Jesus hat uns herausgerufen aus der Verlorenheit, aus dem Elend der Welt und dann hat er mit seinem Kreuz ein riesiges Plus vor unser Leben gesetzt. In Verbindung mit Jesus wird jetzt alles gut. Das ist die Einladung, auf die wir hören dürfen. Und dann stellt dieser Jesus uns wieder in die Welt hinein und sagt, jetzt habt ihr eine Aufgabe. Ihr seid das Salz der Erde, das Licht der Welt. Wir dürfen uns jetzt nicht dieser Welt gleichstellen. Das ist die große Herausforderung dieses Jesu-Wortes für uns. Wir müssen uns verändern lassen durch die Erneuerung unseres Sinnes. Und wie geschieht das? Durch sein Wort. Wir müssen die Bibel lesen. Wir müssen über dem Wort Gottes nachdenken, damit wir einen klaren Verstand bekommen, Durchblick haben. Darum geht es. Und dann ist das unsere Platzanweisung, in der Finsternis und in der Korruption dieser Welt Salz und Licht zu sein. Wie? Indem wir jetzt als Gemeinde Kontrastgesellschaft sind. Natürlich gibt das Kritik. Natürlich protestieren da die Leute. Das ist doch wie ein Stachel im Fleisch. Das ist wie Salz in der offenen Wunde. Aber das ist unsere Berufung. Lest doch mal unseren Predigttext im Kontext. Was sagt Jesus denn da? Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt. Es wird euch im Himmel reich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Ihr seid das Salz der Erde. Das ist der Kontext. Verfolgung, Kritik, Widerstand. Das ist normal, das ist nicht die Ausnahme. In 64 Ländern dieser Welt werden Christen bedrängt und verfolgt. Über 200 Millionen Christen sind ständig in Gefahr, bedrängt oder verfolgt zu werden. Das ist die Realität. Ihr Lieben in St. Martini, wundert euch nicht, dass euch solches widerfährt. Mitten in den zeitgeistlichen Herausforderungen unserer Zeit ist das als Gemeinde und als einzelner Christ unsere Berufung, Salz dieser Welt, Licht dieser Welt zu sein. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Da ist eine reale Gefahr, eine reale Gefahr. Die Berufung, die wir da als Gemeinde haben, die überfordert uns. Wie soll das gehen? Ja, ist doch klar, wie soll das gehen? Wie will ich Salz, ich Licht sein? Völlig ausgeschlossen. Da müssen wir die Bergpredigt lesen. Ist immer gut, wenn wir den Zusammenhang verstehen. Am Schluss seiner Predigt, das ist eine lange Predigt von Jesus, Kapitel 5 bis 7, gibt Jesus uns den Schlüssel zum Verständnis. Wie geht das? Matthäus 7, Vers 7, bittet, so wird euch gegeben. Unser Mangel im Gebet vor Gott gebracht und er will uns füllen mit dem, was wir brauchen. Da müssen wir die Seligpreisungen betend lesen. Was steht denn da? Wer ist denn sanftmütig oder barmherzig oder reinen Herzens? Du etwa? Ich? Wir doch nicht. Da redet Jesus doch von sich selber. Nur er, der gute König, ist der, der sanftmütig, friedensstiftend ist. Nur in Verbindung mit ihm können wir unserer Berufung gerecht werden. Und wenn wir dann weiterlesen bis an das Ende des Matthäusevangeliums, dann sagt dieser Herr, worauf es ankommt, er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin, weil wir diese Berufung haben, weil wir diesen Auftrag haben und dieser Herr mit seiner Macht hinter uns steht. Darum sind wir Salz und Licht in dieser Welt. Jesus ist bei uns. Und das ist das, was Martin Luther als den fröhlichen Wechsel beschreibt. Das ist der Schlüssel zu allem. Und das müssen wir jetzt verstehen. Meine Sünden bewirken den Tod von Jesus. Er nimmt all mein Versagen, nimmt er auf sich. Und Jesu Tod bewirkt meine Gerechtigkeit. Mit sich schenkt er mir alles. Das ist der fröhliche Wechsel, den Luther beschrieben hat. Oder wie Paulus sagt, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und da kommt es jetzt zu einem Herrschaftswechsel. Jetzt ist Jesus der Herr meines Lebens, deines Lebens. Da bezeichnet Paulus sich als Knecht, als Sklave Jesu Christi im Römerbrief Kapitel 1. Das ist ein Gedanke, der steht sowas von allem, was in dieser Welt als erstrebenswert und richtig gilt. Das ist ein kompletter Widerspruch gegen alle überkommenen Gewohnheiten. Und darum ist die reale Gefahr, dass wir uns anpassen oder auf eigene Faust versuchen, der Welt etwas Gutes zu tun. Ihr Lieben, was wollen wir denn der Welt Gutes tun? Haben wir denn nicht verstanden, wer wir selber sind? Verlorene Menschen ohne Jesus, mitten im Elend, in der Verlorenheit der Welt. Will denn ein Blinder einem Blinden den Weg zeigen? Wie kommt denn nur die Kirche auf die Idee, der Welt Versprechen machen zu können, die der König Jesu nie geboten hat? Ist der Ratsvorsitzende denn nicht mehr Knecht, sondern jetzt Herr dieses Königs? Gott der Vater, der am Anfang den Menschen geschaffen hat, der schuf sie als Mann und Frau. Und Jesus, der König, bekräftigt das im Matthäusevangelium eindeutig. Und da kann jetzt die Kirche verantwortlich etwas anderes sagen? Die Barmer Erklärung hat die Frage mit Nein beantwortet und festgestellt, wir verwerfen die falsche Lehre, als dürfe die Kirche die Gestalt ihrer Botschaft und ihrer Ordnung ihrem Belieben oder dem Wechsel der jeweils herrschenden weltanschaulichen und politischen Überzeugung überlassen. Aber genau das geschieht doch. Jesus hat das kommen sehen und in der Bergpredigt gesagt, nicht alle, die sagen, Herr, Herr, die werden in das Reich Gottes eingehen. Jesus veranschaulicht das mit dem Bild, vom Hausbau von außen sieht es alles ganz nett aus, aber wenn der Platzregen kommt, wenn die Winde wehen, dann zeigt sich, wer auf Sand und wer auf Fels gebaut hat. Wer diese meine Rede hört, sagt Jesus, und tut sie, der hat auf Fels gebaut. So schließt die Bergpredigt. Ich möchte dir heute Morgen eine ganz persönliche Frage stellen. Hast du dein Leben auf diesen Fels gebaut? Das kann man ganz leicht testen. Jesus gibt uns ja den Test. Wenn du jemand bist, der die Rede Jesu hört und tut, dann hast du auf Fels gebaut. Wenn du jemand bist, der viel hört und nichts tut, sagt Jesus, dann ist dein Leben auf Sand gebaut. Und die ganz reale Gefahr in dieser Zeit und Welt ist, dass ganz viel von dem, was in Kirche geschieht, auf Sand gebaut wurde und wird. Das ist die reale Gefahr. All das wird vergehen, sagt Jesus. Nichts nütze, sagt er bei dem Bild des Salzes, zu nichts nütze. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, wenn die Kirche sich an die Welt anbietet, wenn es zur Vermischung kommt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Und genau das geschieht mit der gefallenen Kirche in der Offenbarung, Kapitel 12. Da ist sie beschrieben als eine Hure, die mit jedem rummacht und die sich auf den antichristlichen Staat eingelassen hat. Sie wird gehasst. Sie wird verwüstet, entblößt und schließlich mit Feuer verbrannt. Und dann ist das Bild da in der Offenbarung, diese kleine, bedrängte Gemeinde. Diese kleine, bedrängte Gemeinde darf einstimmen, Halleluja, die Rettung und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes. Passt denn das Bild eines antichristlichen Staates in unsere Zeit und Welt? Da denkt man doch auf gar keinen Fall, wirklich nicht. In der Offenbarung wird der Staat beschrieben mit dem Bild eines Tieres, das verwundet ist, aber seine Wunde wird wieder heil. Kurzer Exkurs. Paulus wurde nach Europa gerufen, Apostelgeschichte 16, und er hatte den Auftrag, dem Kontinent Europa das Evangelium zu bringen. Durch viele Wirren hindurch hat dieses Evangelium den Kontinent Europa verändert. Aus dem Bild der Offenbarung gesprochen sozusagen, hat durch viele Wirrungen hindurch das Evangelium den antichristlichen Staat Rom tödlich verwundet. Es kam zur konstantinischen Wende, das verfolgte Evangelium wurde Staatsreligion, der Staat war nun gezähmt. Und Europa wurde für Jahrhunderte zum Motor der Weltmission. Und das ändert sich vor unseren Augen. Die tödlichen Wunden dieses Tieres werden heil. Und da müssen wir uns nicht wundern über die Dammbrüche in Moral und Ethik. Darüber müssen wir Christen uns nicht wundern. Jesus hat das vorausgesagt. Und er stellt uns mitten in diese Welt mit ihren Dammbrüchen und zeitgeistlichen Verwirrungen hinein. Das ist die Platzanweisung, die Jesus für uns hat mit diesem Predigtwort. Ihr seid das Salz der Erde. Salz seid ihr und Licht seid ihr mitten in Korruption und Finsternis. Ist die Aufgabe zu groß? Müssen wir resignieren? Nein, denn wir stehen unter Gott. Aber die Gefahr ist real, wenn wir uns vermischen mit der Welt und den Kontrast verlieren. Was tun? Und das ist auch Evangelium in diesem kurzen Wort. Jesus sagt uns ja dieses Wort heute Morgen. Noch ist es nicht zu spät. Ist dein Leben im Reich Gottes zu nichts Nütze? Bist du nutzloses oder wie Luther früher sagte, dummes Salz? Dann darfst du das jetzt hören und jetzt umkehren. Steht es so schlimm, dann musst du diesen Weg nicht weitergehen. Jesus erinnert dich an deine Berufung. Noch ist es nicht zu spät. Du darfst Salz sein. Und das Zweite, was hier als Evangelium aufleuchtet, was ist denn eigentlich Salz? Natriumchlorid. Ah, jetzt sagst du, komm, es ist Sonntagmorgen, was willst du jetzt mit Chemie anfangen? Aber das ist mal ganz kurz wichtig. Salz ist Natriumchlorid. Natrium und Chlor. Und jetzt kommen diese beiden zusammen. Was passiert da eigentlich? Natrium gibt ein Elektron ab und Chlor nimmt ein Elektron auf. Was für ein Bild. Auf die Verbindung kommt es an. Die Verbindung ist das Entscheidende. Jesus, der gerechte König, verbindet sich mit uns gebrochenen und sündigen Menschen. Und so wird Salz draus, in diesem Miteinander von dem, was Gott tut und was wir jetzt mit ihm tun dürfen. Bist du diese Verbindung eingegangen? Sonst lade Jesus doch ein, Herr, komm in mir wohnen, lass mein Herz auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. So können wir beten mit dem Liederdichter. Aber dann muss auch Schluss sein mit dieser Vermischung mit der Welt. Ein gewaltiger Kontrast, eine reale Gefahr und jetzt noch ganz kurz, da ist auch eine gewaltige Verheißung. Ihr seid das Salz der Erde. Also du, Marianne, du, Paul, du, Markus, ich, wir alle miteinander, wir sind Salz der Erde. Es liegt also gar nicht am Pastor. Jesus meint euch. Ihr seid das Salz der Erde. Jesus sagt nicht, ihr sollt es sein. Er sagt, ihr seid es. Es geht nicht darum, dass ich mich dazu mache, sondern dass er mich dazu berufen hat. Wir sind ohnmächtige, schwache Menschen. Aber Jesus ist gekommen, schwache Menschen stark zu machen. Die Bibel berichtet uns, dass mächtige Staaten, dass Sonne und Erde, dass das alles vergehen wird. Aber das Wort Gottes wird nicht vergehen und die kleine Schar getreuer Christen, die sich an dieses Wort klammert, von der heißt es nicht einmal die Pforten der Hölle, werden sie überwinden. Mich hat das so bewegt bei dem Gründer unserer Missionsarbeit, Pfarrer Richard Wurmbrand, der im kommunistischen Rumänien 14 Jahre lang in Haft war, Dunkelhaft, Folter, was haben sie alles mit ihm gemacht? Und dann kam die Wende. Dann wurde in Rumänien, in Europa und in den meisten Teilen der Welt alles anders. Der Kommunismus war zunächst mal Geschichte. Ceausescu, der Herrscher, wurde erschossen und seine Frau, alles vorbei. Aber dieser geschundene Christ aus den Katakomben der rumänischen Gefängnisse durfte eine Stimme der verfolgten Gemeinde sein, die Millionen und Millionen und Millionen und Millionen Menschen bis heute weit über seinen Tod hinaus erreicht hat, ihnen geholfen hat. Was für eine Geschichte. Wie Gott das Blatt auch in deinem Leben wenden kann, das kannst du dir noch gar nicht vorstellen. Ihr seid das Salz der Erde. Wir sind nicht dazu berufen, die Schrecken der Welt zu versüßen durch eine allzu billige Vorstellung vom lieben Gott. Wir sollen Salz sein. Und Salz ist nur nützlich, wenn es sich hingibt. Ein paar Körner Salz in einer großen Portion Pommes machen den Unterschied. Also wenn ich mir Pommes bestelle, ich lasse mir immer noch so ein bisschen extra Salz drauf tun. Nicht zu viel, gerade richtig. Salz muss sich hingeben. Rein mengenmäßig ist das Zahlenverhältnis zwischen der Gemeinde der Gläubigen und der großen Menge der Ungläubigen ähnlich. Aber wir haben eine Wirkung, wenn wir treu das sind, wozu Jesus uns berufen hat, Salz der Erde. Das ist die Verheißung Jesu über den vereinzelten, einsamen Christen. Gerade ihr, die ihr an euren Geräten zuhört und euch vielleicht wünscht, wir hätten zu Hause so eine Gemeinde wie hier in St. Martin. Habe ich auch schon manchmal gedacht. Und der einzelne Christ, da wo du lebst und da wo du stehst unter der großen Zusage Jesu, du darfst Salz sein. In deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, da wo Gott dich hingestellt hat. Salz ist wirksam. Wo einer Vergebung übt in einer feindlichen Umgebung, da ist eine versöhnende Kraft. Wo einer bekennt, wo es schwer ist, kann aus einer lauen Atmosphäre salzige Seeluft werden. Vielleicht wird er dann in den Urlaub geschickt oder ins Gefängnis gesteckt. Aber Menschen haben durch sein Bekenntnis einen klaren Kopf bekommen und Herzen konnten geöffnet werden. Liebe Gemeinde, wir Christen, wir schwachen Christen, stehen unter der gewaltigen Zusage Jesu, Salzkorn sein zu dürfen. Allerdings dürfen wir nicht im Salzstreuer bleiben, wir müssen raus. Einer unserer Partner in der Missionsarbeit, Maggie Gobran, aus Ägypten, aus der gehobenen Schicht dort, reich, wohlhabend, gut situiert, aufgestellt, beruflich erfolgreich. Auf einmal spricht Gott in ihr Leben und sagt, du musst das alles lassen. Was soll ich tun? Geh zu den Ärmsten der Armen, zu den Kindern in den Slums von Kairo und bring ihnen das Evangelium. Ich weiß doch gar nicht, wie ich mich da verhalten soll. Und sie hat das gemacht und es ist diese gewaltige Arbeit des Stephen's Children daraus entstanden, die Hunderttausenden von Kindern zum Segen werden. Salz muss sich verschenken, um seine Wirkung zu entfalten. Wir dürfen nicht aus Angst zurückhaltend sein. Wir dürfen nicht aus Angst im Salzstreuer bleiben. Tut das nicht. Wir müssen mutig voran. Euer Pastor hat euch da ja ein großes Vorbild gegeben. Kein Handbreit wollen wir weichen. Der Zweifler sagt, wir müssen vorsichtig sein. Die Welt sagt, eindeutige Ansagen stören doch nur den Frieden. Aber wir wollen mit Luther sagen, hier stehe ich. Und ich kann nicht anders. Wir wollen Salz und Licht sein, mitten in der Korruption und Finsternis der Welt. Die Welt braucht die eindeutige Ansage. Das ist unser Auftrag. Klare Kante, sagt Jesus. Ihr seid das Salz der Erde. Ich komme zum Schluss. Es gibt keinen Grund zur Resignation. Wir haben allen Grund zur Hoffnung. Jesus ist auferstanden, er lebt und baut sein Reich auch heute hier in Bremen allen Schwierigkeiten zum Trotz. Und er stellt uns an die vorderste Front in dieser Welt. Er stellt uns aber da nicht alleine hin, sondern unter diese Zusage, ihr seid das Salz der Erde. Und so kann St. Martini einen großen Einfluss haben in Bremen, in Deutschland, in Europa, bis an das Ende der Erde. Denn da steht hier ja, ihr seid das Salz der Erde. Ihr sollt das Salz der Erde sein. Wir haben das Heil dieser Welt zu vermitteln. Wir haben dieser Welt zu sagen, wo es Hoffnung gibt. Dafür müssen wir den Finger in die Wunde legen. Ja, das tut weh. Aber nur so kann Jesus, der Arzt, sie heilen. Jesus kann den Gesunden nicht heilen. Aber Jesus ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Auch heute noch. Amen. Wenn ich die Gottesdienste gelegentlich verfolge von St. Martini, dann freue ich mich, dass in der Fürbitte auch immer wieder an die verfolgte Gemeinde gedacht wird. Ihr wisst an diesen Stellen gut Bescheid. Die verfolgte Gemeinde braucht nicht nur unsere Fürbitte, sie gibt uns auch einen Anstoß, sogar einen ganz gewaltigen. Man kann ja fragen heute, ist das wirklich wahr, was in der Bibel steht? Stimmt das wirklich, was die Bibel sagt? Gibt es Sünde und Gericht und Schuld? Ist das alles so? Und wenn ja, wie wird man daraus denn gerettet? Und dann wird ja in der Bibel auf den meisten Seiten die Antwort gegeben, wie man da gerettet werden kann. Und dann zeigt uns die Bibel oft einen ganz authentischen Glauben. Aber die Bibel macht auch deutlich, dass es so einen Mitläuferglaube gibt, wo man Herr, Herr sagt, aber das gar nicht meint. Die Bibel stellt uns immer wieder radikale Christen vor Augen, die alles hingeben für das Reich Gottes. Da ist einer, der verkauft alles, damit er diese köstliche Perle hat. Der gibt alles, um diesen Schatz zu haben. Radikaler Glaube. Glaube, der alles auf Jesus setzt, der sich nur noch an das Wort Gottes klammert. Und dann treffe ich oft Leute, die sagen zu mir, also mit euch ist ja ein bisschen schwierig, warum heißt ihr denn Hilfsaktion Märtyrerkirche? Warum muss euer Heft denn nun ausgerechnet Stimme der Märtyrer heißen? Ist dieser Begriff Märtyrer nicht überholt? Das ist doch anstößig. Natürlich ist das anstößig. Aber das ist doch nicht der Begriff, der anstößig ist, sondern die Sache ist anstößig, dass da jemand so überzeugt ist von der Realität der unsichtbaren Welt, dass er im Vertrauen auf das, was er nicht sieht, bereit ist, alles loszulassen, was er hat. Das ist radikal. Und in diese radikale Nachfolge ruft Jesus uns. Mich hat das bewegt vor einiger Zeit, das Schicksal von diesem jungen koreanisch-amerikanischen Missionar in Indien, der es auf dem Herzen hatte, einem Volksstamm in Indien das Evangelium zu bringen, John Chow. Und er wurde bei diesem Missionsbemühen ermordet. Und dann haben Leute gesagt, dann war das wohl alles vergeblich. Und da kamen mir die Tränen. Wie kann etwas vergeblich sein, was im Vertrauen und im Gehorsam gegenüber Gott getan wird? Salz entfaltet seine Wirkung. Mich hat das Zeugnis von diesem jungen Kerl, John Chow, überwältigt. Mich ermutigt es immer wieder zu erleben, was Christen in den Ländern der Märtyrer tun. Da sind junge Frauen in Indien, die in diesem hinduistischen Land, gigantisches Land, 1,2 Milliarden Einwohner, das Licht des Evangeliums in die Dunkelheit ihres Landes bringen. In Indien gibt es noch Gebiete, wo Menschenopfer gebracht werden, wo die Kirche brutal verfolgt wird. Und dann trifft man Christen, die über dem allem, was sie verloren haben, beten für die, die ihnen das angetan haben. Und sie beten, dass die, die das tun, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und ich denke, wofür würde ich wohl beten, wenn mir jemand das Haus angesteckt hätte? Ich habe eine junge Frau kennengelernt, deren Familie aus Nordkorea kommt. Ihr Vater ist nach der Flucht in Südkorea zum Glauben an Jesus gekommen. Dieser Mann ist herausgegangen nach Nordkorea und hat dort evangelisiert, in diesem kommunistischen, steinzeitkommunistischen Land Nordkorea. Er wurde verhaftet, er wurde wieder freigelassen, er konnte wieder nach Südkorea fliehen, hat seiner Familie berichtet und hat sich dann wieder auf den Weg gemacht. Und die Tochter hat erzählt, nach allem, was wir vermuten, wir haben nie wieder was von unserem Vater gehört, wurde er wahrscheinlich wieder gefasst und dann standrechtlich erschossen. Das ist die Strafe, die in Nordkorea auf Evangelisation erlassen werden kann, ohne viel Firlefanz, eine öffentliche Hinrichtung. Und dann berichtet diese Frau, was sie als die Berufung ihres Lebens empfindet. Ich möchte jetzt in die Fußstapfen meines Vaters treten. Ich möchte mich ausrüsten und ausbilden lassen, vorbereiten lassen, um selber als Missionarin nach Nordkorea zu gehen. Radikaler Glaube der Märtyrer, das ist anstößig. Weil es uns in unserer Kuschelecke herausfordert und uns fragt, ist das, wie du, wie ich unseren Glauben leben, ist das wirklich schon alles? Und so kommen in Nordkorea prozentual mehr Menschen zum Glauben an Jesus als in Südkorea. Ich habe einen Freund auf Kuba und der evangelisiert, obwohl die Regierung auf Kuba das verbietet. Und er gerät dafür in Schwierigkeiten. Seine Familie wird benachteiligt, große Not, die über ihn hereinbricht. Und da dürfen wir beten für ihn und für viele andere der verfolgten Gemeinde. Ich habe euch draußen am Tisch so ein paar Heftchen mit Gebetsanliegen ausgelegt. Da steht das drin, damit man weiß, wofür man beten kann. Es ist wichtig, dass wir beten. Aber diese Geschwister stehen an vorderster Front und Gott baut seine Gemeinde. Wenn man als Tourist nach Kuba kommt, man kriegt das gar nicht so mit, aber in den Kirchen und Kreisen auf Kuba ist Erweckung. Das ist gigantisch, wie die Leute da gar nicht aufzuhalten sind. Manchmal ist das direkt lustig, wie die Regierung immer hinterher stolpert und versucht, die Ausbreitung der Gemeinde einzudämmen. Es gelingt ihr nicht. Ich habe in Südostasien einen Mann getroffen, der 1,5 Jahre im Gefängnis war. Die Regierung hat ihn festgehalten, weil er evangelisiert hat. Dieser Mann wurde freigelassen und die Bewährungsauflage war, du darfst jetzt aber nicht mehr von Jesus Christus reden. Und ich frage ihn, was tust du? Und er lächelt so ein bisschen verschmitzt und er hat seinen Weg darum herum gefunden und er geht jetzt überall hin und berichtet von Menschen seines Landes, wie sie Jesus kennengelernt haben. Gott baut sein Reich allen Schwierigkeiten zum Trotz. In Indonesien habe ich einen jungen Mann kennengelernt, dessen Familie ihn töten wollte. Und dann habe ich gefragt, was soll jetzt werden? Und dann betet er, dass Gott ihm eine Tür auftut, dass er jetzt wieder in seine Heimat zurückgehen kann, um dieser Familie, die ihn als jungen Christen verstoßen hat, nun das Evangelium zu bringen. Ist das nicht gefährlich? Jedes Jahr werden Tausende von Christen ermordet. Natürlich ist das gefährlich. Bringt das nicht Nachteile mit sich? Natürlich bringt das Nachteile mit sich. In diesem Moment sind Hunderttausende Christen irgendwo in Gefängnissen und Arbeitslagern. Aber Jesus hat uns doch nie etwas anderes versprochen. Jesus hat gesagt, diese Welt ist eine verlorene Welt. Jetzt geht's für dich und mich nicht darum, einigermaßen sicher uns durch dieses Leben zu schaukeln, sondern Jesus hat dich und mich berufen, Rettungskraft zu sein für die Menschen, die in der Not und im Feuer irgendwo brennen. Und welcher Feuerwehrmann denkt sich denn, das ist jetzt aber zu gefährlich? Die gehen rein, natürlich haben die ihre Schutzausrüstung, aber die riskieren alles, um die, die in Gefahr sind, herauszuretten. Und das sagt Jesus, das ist deine Berufung. Du sollst Salz und Licht sein in dieser Welt. Und das ist erstaunlich, was Gott tut. Ich war in Nordnigeria, dort tobt ein Terrorismus gegen die Gemeinde Jesu, ein bewaffneter Kampf gegen Kirche, Krankenhäuser, Kindergärten und so weiter. Tausende kommen dort durch den Terror der Fulani-Milizen oder Boko Haram-Terroristen ums Leben. Und im Norden ist das am schlimmsten. Und im Norden habe ich eine Schule besucht und da war eine junge Muslima zum Glauben an Jesus gekommen und hat einen Schülerbibelkreis ins Leben gerufen. Mitten in diesem Terrorgebiet lädt sie andere Schüler aus ihrer Schule ein, jetzt die Bibel zu lesen und Jesus kennenzulernen. Und es kommen jetzt weltweit so viele Muslime zum Glauben an Jesus Christus wie überhaupt noch nie in der Geschichte des Islam. Ist das nicht gefährlich? Natürlich ist das gefährlich. Aber das ist ja gerade der Anstoß der Märtyrer, dass sie sich von der Gefahr nicht aufhalten lassen. Da war ein junger Mann in Pakistan, Asim ist sein Name, und er hatte den Begrüßungsdienst, so wie wir es heute Morgen hier auch hatten, an der Tür. Und er sieht jemanden kommen, den er nicht kannte, und er sagt, wer bist du denn? Und dieser Typ, der zeigt eine Sprengstoffweste und sagt, hau ab, lass mich in die Kirche rein. Und Asim hält ihn fest, der lässt diesen Sprengsatz zünden und tötet sich, Asim und einige wenige andere. Aber über 500 Gottesdienstbesucher haben überlebt, weil Asim in dem entscheidenden Moment seines Lebens dazu bereit war, treu zu sein. Das ist für mich so eine Herausforderung. Ich möchte dann, wenn es bei mir im Leben drauf ankommt, auch nicht kneifen. Ich möchte doch treu sein. Ich möchte doch auch meinen Platz ausfüllen. Und das ist die Berufung für dich, für dich, für dich, für mich. Wir sollen Salz und Licht der Welt sein. Ist das denn nicht sinnlos? So hat mir jemand gesagt, bei dem jungen Missionar, der in Indien ums Leben gekommen ist. Und dann haben wir von Batsema gehört. Batsema war eine Frau in diesem Gottesdienst, wo der Anschlag misslang. Und Batsema sagt, dieser Sonntag hat mein Leben verändert. Vorher war ich ein Christ, der nur vom Hörensagen dabei war. Aber seit diesem Sonntag, seitdem Asim sein Leben gegeben hat, war das für mich ein Gleichnis für das, was Jesus für mich getan hat. Dass er sein Leben gegeben hat, damit ich leben kann. Und sie sagt, jetzt habe ich keine Angst mehr, wo auch immer ich bin, was auch immer kommt. Ich will Jesus treu sein. Und so ist das ein guter Anstoß, den die Märtyrer uns geben. Sie fordern uns heraus, sie wollen uns wachrütteln. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir wissen es nicht. Lasst uns die Zeit nutzen, die Gott uns anvertraut hat. Und lasst uns mit dem, was Gott uns gegeben hat, in dieser Welt etwas bewirken. Um uns herum ist eine Welt in Not. Nur wir Christen sind in der Lage, ihnen den Weg zum Heil zu zeigen. Ihr Lieben, das ist unsere Berufung. In den Ländern der Märtyrer zahlen Christen einen hohen Preis dafür. In Deutschland ist es relativ gut noch möglich. Nutzen wir die Gelegenheit, die wir haben. Bitte betet mit für die verfolgte Gemeinde.